Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andersschlau, der Podcast für dich. Hallo, liebe Birgit.
Hallo, lieber Kurt. Hallo.
Ja, und wir haben einen Gast dabei. Wir freuen uns da sehr drüber. Hallo, Zora.
Hallo.
Ja, Zora ist heute unser Gast. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Du bist zugeschaltet, dürfen wir das sagen, aus Berlin?
Aus Dortmund.
Ja, es gibt Unterschiede.
Ja. Ich komme aus Dortmund, genau.
Du kommst aus Dortmund. Mhm. Aber es stimmt, du hast uns gefunden über den Podcast. Das ist richtig, ne?
Ja, das war über eine WhatsApp-Gruppe für hochbegabte Kinder. Da hatte jemand den Link zu eurem Podcast gepostet und auch den Facebook-Aufruf, dass ihr noch Interviewpartner sucht. Und so habe ich euch dann letztendlich gefunden. Genau.
Okay. Ja, genau. Wir haben ja eben dieses Themen-Special hochbegabt. Hochsensibel, weiblich, überangepasst. Genau, und da ging was bei dir in Resonanz, sodass du dich gemeldet hast.
Genau. Ich habe mich da spontan schon sehr angesprochen gefühlt. Bei mir ist es so, dass die Hochbegabung erst vor kurzem, also mit knapp 39, festgestellt wurde. Und ich so rückblickend sagen kann, dass alle diese Dinge irgendwie schon auf mich zutreffen. Ich hatte halt mein ganzes Leben irgendwie so das Gefühl, dass ich irgendwie komisch bin, dass ich irgendwie mich unverstanden gefühlt habe. Ja, und das, da habe ich mich halt sofort angesprochen gefühlt, ne, von eurem Thema.
Das glaube ich. Ja, total nachvollziehbar. Mhm.
Ging das Wort überangepasst extrem in Resonanz? Wie?
Ja, das finde ich schon. Also ich habe immer versucht, mich anderen Leuten anzupassen. Ich habe auch gerade so in der Teenie-Zeit immer versucht, sehr stark irgendwie so zu sein wie die anderen. Gar nicht so sehr wie ich, sondern so, was die anderen gut fanden und cool fanden. Und wenn es halt auch darum ging, dass ich dann zum Beispiel mich nicht als so ganz so schlau dargestellt habe, dann habe ich das tatsächlich auch gemacht. Ne? Das war so diese prägende Teenie-Zeit, sage ich mal. Davor und danach war es dann wieder okay, aber gerade so im Alter von, ich sag mal, 14 bis 18, da war ich schon sehr angepasst und wollte unbedingt dazugehören. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie anders bin, aber ich wusste nie so genau, warum das eigentlich so ist. Ne?
Okay. Würdest du sagen, gibt es so einen Zeitpunkt, an dem dir so klar wurde, ich will das nicht mehr oder das passt nicht mehr, ist nicht mehr stimmig?
So einen konkreten Zeitpunkt könnte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht nennen, aber ich denke, es kam dann irgendwann so im Studium, gegen Ende des Studiums vielleicht auch sogar, als ich dann spätestens angefangen habe zu arbeiten, wo ich einfach so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen habe in meine eigenen Fähigkeiten. Als ich gemerkt habe, ach guck mal, ich bin doch irgendwie nicht blöd, ich kann doch was und kriege dafür auch positives Feedback. Und so wie ich bin, das war dann auch okay. Aber in dieser Zeit, wo man halt noch jung ist und versucht irgendwie Anschluss zu finden, da war es für mich manchmal schon relativ schwer. Mhm. Wie gesagt, spätestens mit Beginn der Arbeit hatte ich dann auf einmal so einen Selbstbewusstseins-Boost, kann man schon fast sagen. Da hatte ich dann auf einmal doch irgendwie Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten.
Okay, würdest du denn auch sagen, dass das so erwartet worden ist? So, also ich meine, du hast ja gerade gesagt, so dass du das auch wolltest, ne, dass du zu bestimmten Leuten dazugehören wolltest. Aber würdest du sagen, du wurdest auch so ein Stück weit da reingepresst, so nach dem Motto, du sollst so sein?
Also von meiner Familie und meinem sozialen Umfeld muss ich sagen, war der Druck eigentlich nicht so groß. Es war eher so mein eigener Wunsch, dazu zu passen. Ne? Ich habe immer gedacht, es lag daran, ich bin ja halb Asiatin und damals vor irgendwie fast 40 Jahren war das noch nicht so häufig. Da war ich halt die Einzige, die ich kannte, die so aussah wie ich. Und ich habe immer gedacht, es läge daran, weil ich anders aussehe, dass ich nicht so dazu passe, aber dass es auch was Inneres ist, dass ich einfach so vom Kopf her anders bin und deswegen vielleicht nicht ganz so zu den anderen passe. Das kam natürlich jetzt deutlich später, die Realisation.
Ja, ich nenne das ja mal gern, das ist das Symptom rote Haare, ne? Also ja, weil, ne, klar, dieser Anker, nur um das nochmal, entschuldige, weißt du, rauszustellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle, weil das ist tatsächlich ein Phänomen, ne, da zack, gehe ich direkt rein, dass ganz viele falsch ankern. Ja, also sich sozusagen dieses Andersfühlen auf etwas ganz anderes zurückführen. Genau, du hast ja gerade wunderbarerweise schon gesagt, das ist was Inneres. Ne? Aber man glaubt eben, oder die Person glaubt eben, es ist das andere Aussehen oder eben, wie ich das jetzt so nenne, die roten Haare. Ja, genau.
Ja.
Die sind die Ursache dafür, dass ich scheinbar bei anderen nicht so auf Hurra treffe. Genau.
Ja. Ja, das war für mich natürlich erstmal die logische Erklärung dafür, dass ich mich anders fühle. Aber wie gesagt, dass es daran liegt, dass ich vielleicht auch ein bisschen anders denke, das kam mir jetzt erst, eigentlich muss ich sagen, erst mit der Diagnose vor ein paar Monaten, sodass ich dann retrospektiv alles nochmal so ein bisschen neu bewertet habe und gemerkt habe, ach guck mal, du bist jetzt nicht komisch oder irgendwie falsch oder ich dachte tatsächlich früher, ich hätte irgendwie eine Persönlichkeitsstörung oder irgendwas stimmt mit mir halt fundamental nicht. Aber dass es einfach daran liegt, dass ich ein bisschen anders bin, das hat mir jetzt auch viel Erleichterung eigentlich verschafft, ne? Dass ich jetzt wirklich erleichtert war, als die Diagnose kam, dass ich mir selber auch zugestehen konnte, nee, ich bin nicht komisch oder falsch, sondern ich bin einfach ein bisschen anders.
Okay.
Ja.
Okay. Du sprachst von der Diagnose, das heißt, du hast dich testen lassen oder?
Ja. Genau, und das kam so, dass bei meiner vierjährigen Tochter gab es so einige Anzeichen für Hochbegabung. Da war auch die Frage, ob sie früher eingeschult werden sollte. Da die Schule das aber nicht so toll fand, haben wir uns dazu entschlossen, vielleicht einfach mal einen Test zu machen, um vielleicht ein bisschen was in der Hand zu haben. Und da kam dann tatsächlich raus, dass meine Tochter hochbegabt ist. Und in dem Moment, als ich das erfahren habe, hat es bei mir so Klick gemacht und ich war so erleichtert und habe mir gedacht, ach, ich glaube tatsächlich, dann trifft es auf mich auch zu. Ich habe mich dann 2 Tage später auch testen lassen und bei mir kam dann das gleiche Ergebnis raus. Aber ich muss sagen, wäre meine Tochter nicht getestet worden, hätte ich mich natürlich auch nicht testen lassen. Weil, also ich bin jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass ich hochbegabt sein könnte. Für mich hat das auch immer so eine gewisse Art von Arroganz, dieser Gedanke ausgestrahlt. Ich wusste zwar, dass ich nicht dumm bin, aber dass da eine Hochbegabung hinterstecken könnte, hätte ich nie im Leben erwartet oder gedacht. Ne?
Ja.
Insofern kann man ja an der Stelle auch nochmal ausführen. Ich zum Beispiel finde ja als Expertin für dieses Thema, für diesen Themenbereich oft, dass Hochbegabung, Hochsensibilität medial unzureichend aufbereitet werden. Ne? Aber du sprichst es ja gerade auch selber herrlicherweise an, so nach dem Motto, ich will ja gar nicht arrogant rüberkommen. Ne? Oder. Aber in der, ich sage jetzt einfach mal, deiner Wortwahl entnehme ich, dass du auch letztlich noch nicht so eine klare Vorstellung, darf man ja jetzt sagen, ne, von dem Begriff hattest, ne?
Nee, natürlich. Ich habe jetzt die letzten 40 Jahre bin ich davon ausgegangen, dass ich, ich sag mal, ganz normal intelligent bin. Und wenn ich mich jetzt für hochbegabt halte, dass ich dann einfach dadurch sage, ich bin besser als alle anderen. Das ist natürlich das, was man die letzten 40 Jahre irgendwie so vermittelt bekommen hat. Jetzt, wo ich mich ein bisschen mehr damit beschäftige, finde ich natürlich, das ist überhaupt nicht so. Da kann ja auch keiner was für. Keiner sucht sich aus, hochbegabt zu sein. Deswegen ist es einfach eine Gabe oder ein Geschenk. Ist genauso wie die Augenfarbe, hat man keinen Einfluss drauf. Also es ist einfach etwas, was vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Und da muss man jetzt nicht stolz drauf sein, weil man dazu ja gar nichts beigetragen hat, sondern es ist einfach so, was man daraus macht. Darauf kann man später stolz sein. Ne? Aber einfach
damit, entschuldige, wenn ich das ergänze, das ist mir halt ganz wichtig. Und damit reiht man sich ein in die Reihe auch vieler anderer Menschen, die aufgrund, ich sag mal, hoher Intelligenz gut leisten. Ne? Also an der Stelle, genau, du hast das sehr schön aufbereitet. Und das ist mir halt auch sehr wichtig, dass eben immer wieder klar herausgestellt wird, Hochbegabung rechtfertigt keine Überheblichkeit, weil
nein, absolut nicht, ja.
Man hat nichts dafür getan.
Ja.
Es ist blonde Haare, blaue Augen. Ne, damit bist du ausgestattet, genetisch ausgestattet. Und wenn du mit deinen Gaben oder mit deinem Aussehen, egal was, etwas leistest, dann wunderbar.
Ja. Ich hatte auch, wo du das gerade sagst, ich hatte öfter das Gefühl oder andere Leute haben mich oft als arrogant oder überheblich eingeschätzt. Einfach vielleicht, weil ich so jetzt einfach, ich gucke wohl immer relativ streng, wenn ich ganz normal gucke, das war das eine. Aber vielleicht auch so ein bisschen, weil ich so ein bisschen klugscheißerisch halt war, einfach dadurch, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, ich hoffe, das ist okay.
Naja, gut, auf jeden Fall. Klar.
Ich habe immer das Bedürfnis gehabt, zum Beispiel so Leute zu verbessern, vor allem so bei Rechtschreibung und Grammatik, da brennt es mir in den Fingern und ich musste dann lernen, mich da zurückzuhalten, weil ich sonst als, wie gesagt, Klugscheißer, arrogant, überheblich abgestempelt wurde. Ich habe mir das wirklich abtrainiert, andere Leute zu verbessern, wenn ich weiß, die machen gerade offensichtlichen Fehler, einfach weil es nicht gut ankam, wenn ich Leute darauf hingewiesen habe. Und das ist vielleicht auch das, wo du sagtest, so ein bisschen angepasst. Da habe ich mich tatsächlich wirklich immer zurückgenommen und nichts gesagt, obwohl ich innerlich immer dachte, oh, ich will das jetzt am liebsten korrigieren. Ja, ich habe es dann immer heimlich gemacht, irgendwie zum Beispiel, ich bin ja Ärztin und wir schreiben viele Arztbriefe. Wenn Kollegen dann Arztbriefe geschrieben haben und da waren irgendwie Rechtschreib- und Grammatikfehler, ich habe die dann immer heimlich korrigiert und den Kollegen nichts gesagt. Ja, einfach weil ich das vermeiden wollte, dass Leute mich als überheblich empfinden oder auch einfach so, dass ich übergriffig bin, ne?
Ja, aber da haben Kurt und ich heute Morgen noch beim Frühstück drüber gesprochen. Das ist wirklich ganz spannend, wo ich ihm gesagt habe, ich habe geflunkert, ich habe keine Eins geschrieben, ich habe eine Zwei geschrieben. Ne? Genau, also völlig verrückt und auch an anderen Stellen oute ich mich,
Um ein
geflunkert
Bild,
zu
ne? Ja, um
haben.
ein Bild zu.
Genau, um ein Bild zu bedienen, um einfach nicht ausgesetzt zu sein, sagen zu müssen, dafür habe ich nicht gelernt. Ich konnte das einfach so. Und das glaubte einem eben, also zumindest in meinem Umfeld hat man mir das nicht geglaubt. So nach dem Motto, das war undenkbar. Ja, da schreibt jemand eine Eins. Ich rede jetzt auch nicht von Einsen in der Grundschule, sondern schon Oberstufe, Gymnasium. Ja, und es wird ja einfach nicht geglaubt, dass das passieren kann, dass jemand für eine Mathe-Klausur nichts tun muss, sondern einfach so läuft, insbesondere wenn man grundsätzlich eigentlich bekannt ist, dass man Mathe immer abgelehnt hat und das traf auf mich zu, ja. Und von daher, es war für mich selber nicht erschließbar, warum es plötzlich lief. Aber wenn dann eben der Fokus, und so nehme ich das auch bei dir war, plötzlich so, was ist das Spot an, auf die Person, jetzt sag doch mal, warum, wieso, weshalb. Da bin ich auch gerne wieder in die Second Row zurück, beziehungsweise fast ins Getümmel, bloß nicht auffallen an der Stelle.
Ja, witzig, wo du das sagst. Ich habe tatsächlich auch immer, wenn wir Klausuren geschrieben haben und ich hatte eine gute Note, eine Eins, dann habe ich das nicht laut gesagt, sondern erst, wenn mich wirklich jemand bedrängt und gefragt hat, was hast du denn für eine Note geschrieben? Ich habe jetzt nicht von mir aus gesagt, ja, schön, dass ihr alle eine Drei habt. Ich habe übrigens eine Eins, sondern ich habe mich da wirklich einfach, ich habe einfach meine Klappe gehalten, ne? Weil ich
Aber
eben.
das ist ja auch wahrscheinlich intuitiv gewesen, ne? Intuitiv
Ja.
das Gefühl, dass das für dich so passend ist, das mit dir auszumachen an der Stelle, ne?
Kann ich nochmal eine Frage an dich da, weil die irgendwie so drückt die sich mir so auf, auch um damit auch die Hörer noch mit abzuholen. Dieses angepasst wird man ja vielleicht erstmal im Kontext denken, ist negativ. Aber ich habe mich gerade gefragt, das ist ja theoretisch auch erstmal eine Ressource, ne? Wenn du dann eine Möglichkeit hast, auch zu entscheiden, so in der Situation verhalte ich mich jetzt so, weil ich möchte, wie du es gerade fand ich toll mit den Arztbriefen, als du das gesagt hast, ne? Weil du damit ja auch ein schönes Beispiel dafür ist, dass du sagst, ich will ja niemanden irgendwie jetzt zu nahe treten. Also dann, ne? So etwas, was Unangenehmes bei dem anderen erzeugen, aber gleichzeitig ist ja der Sachverhalt wichtig und dann möchte ich das zumindest dann da an der Stelle auf den richtigen Weg bringen oder so, ne? Weißt du, wie ich meine? Also vielleicht auch eine Ressource, meine ich damit. Also wenn es für dich entsprechend nutzt, ne?
Ja, also ich denke, es kann auf jeden Fall eine Ressource sein, weil man ja versucht, mit anderen Leuten gut klarzukommen. Ne? Man kann jetzt natürlich voll auf Konfrontation gehen, aber es bringt weder einem selber noch den anderen was. Man wird dann einfach irgendwann abgelehnt. Und wenn ich in dem Moment für mich so ein bisschen zurückstecken kann, um die Situation zu entspannen, dann habe ich das in der Regel auch gemacht. Ich habe es tatsächlich. Was heißt nicht als negativ empfunden? Ich habe es ja automatisch immer so gemacht und für mich war es dann irgendwann einfach normal. Es gibt sicher, wenn ich jetzt überlegen würde, gäbe es sicher ein paar Situationen, wo ich retrospektiv sagen könnte, ach, hättest du einfach mal, wärst du einfach mal du selbst gewesen, das wäre auch in Ordnung. Aber in vielen Situationen, ja, habe ich das eigentlich gemacht, um die soziale Situation so ein bisschen entspannter für alle zu machen, ne?
Ja, und gleichzeitig, das habe ich jetzt vergessen noch zu sagen, in dem Zusammenhang, du bleibst ja trotzdem dir selbst treu. Du bist zwar in dem Zusammenhang dann klar, um andere halt nicht da an der Stelle zu verletzen, aber für dich weißt du, so bin ich und dann halte ich das für mich auch so bei, ne? Das ist immer ein wichtiger Punkt.
Ja.
Okay. Cool.
Jetzt noch einmal, ich sag mal, zurückreisend auf dieses Themen-Special, wie du ja weißt, oder wie wir ja auch publik gemacht haben. Wir veröffentlichen ja gerade im Moment sehr viele Interviews mit Frauen, die eben zu dem Thema Stellung beziehen wollen. Was wäre dir als frisch getestet Hochbegabte wichtig, sozusagen weiterzugeben? Was wäre so dein Point of View?
Ich möchte eigentlich allen Leuten Mut machen, die das Gefühl haben, da könnte vielleicht eine Hochbegabung dahinter stecken, oder die einfach gemerkt haben in ihrem Leben irgendwie, ich fühle mich komisch, nicht so dazugehörig, und vielleicht kommt aus dem Umfeld auch immer so dieses Feedback, dass man irgendwie seltsam ist, komisch ist, vielleicht ein bisschen klugscheißerisch oder so, einfach den Mut zu haben, sich dann testen zu lassen. Der Schritt war schon eine Überwindung, muss ich sagen, weil man hat natürlich auch ein bisschen Angst. In dem Alter mit Ende 30 möchte man natürlich dann auch kein Ergebnis haben, was einen dann enttäuscht zurücklässt, ne? Man macht ja diesen Test eigentlich in der Erwartung, dass da mindestens eine überdurchschnittliche Intelligenz herauskommt. Einfach fürs Ego will man ja. Man will ja nicht unterdurchschnittlich intelligent sein. Ne? Das ist ja leider so. Aber einfach den Mut zu haben, ich mache den Test jetzt, egal welches Ergebnis dabei rauskommt, weil eigentlich kann da nur was Positives, finde ich, bei rauskommen. Unabhängig davon, ob das Ergebnis jetzt mit dem übereinstimmt, was man da erwartet. Aber oh, können wir das nochmal machen? Ich habe ja, gerade voll den Faden verloren.
Alles gut, wenn du magst, auf jeden Fall. Ich fand das super.
Nein, okay. Ja, das war großartig.
Ich hatte gerade voll. Ich weiß nicht mehr, wo ich war.
Ich kann aber auch schneiden an der Stelle, wo du es zu Ende geführt hast. Da war kurz eine Pause, bis du halt gesagt hast, oh, können wir das nochmal, ne, weißt du, wie ich meine? Das geht auch auf jeden Fall, dass wir das wiederholen müssen.
Ich würde am liebsten drin lassen.
Ja, also, ich hatte gerade echt so voll, kennst du das, wenn da oben steht, irgendwie blank oder sowas?
Ja.
Ich hatte auf einmal.
Ja, klar, du
gar nicht, wusste gar nicht mehr, worüber ich gerade eigentlich geredet habe. Ja, so viel zum Thema Hochbegabung, ne? Auch das kommt vor.
Ja, aber ja. Eigentlich müsste man es drin lassen. Alleine, weil es nicht ist. Ja, aber schau, oh, bitte, klingt jetzt blöd, aber du wirst es hoffentlich richtig einsortieren. Du bist nicht die Einzige, der das versieht.
Absolut, nein, lass es gerne
genau,
drin.
Das ist es, genau, das ist es. Ja, dieses plötzlich weg sein. Zack, bumm, Error. Black.
Aber Black vollkommen weg. Okay. Ich weiß auch nicht, was da jetzt gerade im Hirn passiert ist. Ne? Aber was wollte ich jetzt noch sagen? Also,
ich meine, den gesagt, ich glaube, diesen Aspekt hast du, glaube ich, den Sachverhalt, den hast du, glaube ich, zu Ende geführt. Dann wolltest du, glaube ich, wieder zurück zu dem, vielleicht, was dahinter steckt oder so, ne?
Ja, also mir wäre es wichtig, dass man sich halt auf jeden Fall testen lässt, wenn man den Gedanken hat, dass da vielleicht eine Hochbegabung dahinter stecken könnte. Für mich hat es einfach sehr, sehr viel Erleichterung gebracht, dieses Testergebnis. Und das war so wertvoll für mich, auch wenn es jetzt vielleicht an meinem Lebensweg oder der Biografie überhaupt nichts ändert. Aber einfach so dieses, einfach, dass ich Sachverhalte neu einordnen kann und mich selber auch ein bisschen, ich sag mal, sanfterem Licht sehe. Nicht so dieses, ich bin falsch, ich bin komisch, sondern ich bin halt anders und das ist aber auch in Ordnung. Ne? Dafür habe ich ganz viele andere, ich sag mal, Gaben und Talente, die damit einhergehen. Deswegen, also für mich war das echt eine Erleichterung einfach, dieser Test und diese Diagnose.
Ja. Glaube ich sofort. Wir werden auch, was die Tests betrifft, werden wir auch nochmal Folgen zu machen. Aber vielleicht sei schon mal hier den Hörern vielleicht gesagt, dass bei Tests Ergebnissen, gerade wenn man so das Gefühl hat, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin trotzdem irgendwie an der Stelle vielleicht anders, vielleicht weiter oder differenzierter als andere. Tests sind ja immer nur ein Ausschnitt von etwas. Ne? Zum einen steht und fällt ja sowas, das ist jetzt klassische Psychologie, die ich jetzt hier erzähle, ist so Testdiagnostik. Also, dass man halt, wie man an dem Tag drauf war, ne, welche Bereiche auch abgefragt werden. Werden, ne? Also so, ne? Das sind ja so Dinge, die ja mit Aussage treffen. Also weil die Testung bezieht sich ja immer nur auf diesen einen Punkt. Und zwar diesen einen Moment, wenn ich gerade diesen Test mache. Ne? So, und das ist halt Segen und Fluch zugleich. Ne?
Ja, absolut. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt nicht aktuell, ich studiere jetzt gerade noch mal Informatik und mache da auch Mathe relativ viel, hätte ich diese Mathe-Wiederholung nicht gehabt, dann hätte ich in diesem Test wahrscheinlich deutlich schlechter abgeschnitten und da wäre wahrscheinlich ein ganz anderes Ergebnis bei rausgekommen.
Ja.
Deswegen sich mit 18 testen zu lassen und sich mit 38 testen zu lassen, ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
Bin bei dir.
Genauso, und dann darf ich eben noch ergänzend sagen, Kurt hat ja gerade schon gesagt, wir werden uns noch einmal einer Podcast-Folge verschiedenen Testformen widmen. Es gibt ja auch unterschiedliche Tests, ne? Und es sind gar nicht alle Testverfahren, die es weltweit gibt, in Deutschland im Einsatz. Auch das hat Gründe. Die Amerikaner testen, also im amerikanischen Raum wird ganz anders getestet als hier in Deutschland, ne? Auch in den Niederlanden wird schon anders getestet. Und das ist sehr interessant, das einfach mal zu vergleichen. Und wir haben eine andere Interviewpartnerin schon erlebt, die ganz klar gesagt hat, die arbeitet wissenschaftlich und hat selber gesagt, es gibt doch jede Menge Kinder, ich zitiere jetzt wörtlich, die hat man doch schon verloren nach 3 Jahren Kindergarten und 4 Jahren Grundschule. Ja,
Ei,
also, ne, also, aber du ahnst sofort, was sie sagen will, eben, weil, wenn da eine gewisse Begeisterung für das, was da vorne passiert, jetzt schulisch gesprochen, nicht da ist, dann steigt man aus, geht gar nicht erst eine Beziehung ein und distanziert sich. Und letztlich, noch einmal Stichwort Testung, gewisse rudimentäre Kenntnisse brauchst du, genau wie du es gerade sagst, in Mathe und auch in sonstigen logischen Abläufen, um diese standardisierten, also ich denke, ne, hier den Wisk oder was, bedienen zu können. Das ist einfach so.
Ja, total. Wenn du noch nie so diesen Würfel gesehen hast, den du dann irgendwie zusammensetzen sollst, wenn du das noch nie vorher gemacht hast, das mal eben in der Testsituation dir zu
Genau.
erschließen, da, das ist dann, glaube
Ja.
ich, nicht möglich, ne?
Na, da kommen wir hier zu fluide und kristalline
Ja,
Intelligenz. Das ist einfach
und
so,
nimm noch
ja.
den Aspekt hinzu, ne, den sollte ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, der Prüfungsangst, ne? Also so war das
Ja.
nämlich bei mir. Ich bin zum Beispiel so
Ja.
ein Kandidat, ne, wo alle, weiß ich noch, meiner Prüfung, also war mehrfach, wo dann die Kollegen, die, wenn es so eine Gruppenprüfung ist, ne, die sich dann gedacht haben, oh Gott, mit Cord prüfen, oh Gott, der macht ja die Messlatte bestimmt ganz nach oben, ne, und ich in der Prüfung dann total viel Schrott erzählt habe, weil ich dann einfach so total Blackout und neben mir stehe und das dann hat natürlich dann irgendwie verwirrt, ne, oder irritiert so.
Ja, und ich glaube, sowas ist auch etwas, was Leute davon abhalten könnte, sich testen zu lassen. Die Angst vor der Prüfung an sich, die
Genau.
Angst vor dem Ergebnis, die Angst, ob man das alles so hinbekommt. Man hat ja schon 20 Jahre kein Mathe mehr gemacht. Das ging mir natürlich auch alles durch den Kopf. Zum Glück habe ich so diese erste Motivation nach der Diagnose meiner Tochter genutzt, um das einfach zu machen. Ich habe da einfach angerufen und mir einen Termin gemacht. Hätte ich da jetzt noch länger drüber nachgegrübelt und gewartet, dann hätte ich mich vielleicht auch nicht mehr getraut, ne?
Genau, ja, deswegen also machen wir Mut, wie du auch
Ja,
gerade gesagt hast.
absolut.
Ich würde es auf
Ja.
jeden Fall empfehlen und das finde ich echt schön.
Ja, und das erklärt eben so wunderbar viel, ne? Das ist einfach so das Thema. Und vielleicht ja auch, ich sage jetzt mal, Frage an dich, noch einmal, weißt du, dieses Wort überangepasst unter die Lupe nehmend, was ja eben zumindest für weit überdurchschnittlich mehr Mädchen/Frauen gilt als für Jungen/Männer. Zumindest wenn man das rein wissenschaftlich beobachtet, es ist ja auch unverändert so, dass eben aufgrund dieser Überanpassung wesentlich mehr Jungen Hochbegabungsdiagnostik, das wirst du wissen, wir sehen gerade, dass du nickst, genau, das vor, also zugeführt werden als Mädchen, während es aber wissenschaftlich erwiesen ist, Intelligenz ist gleich verteilt. Ja,
Ja.
gleich wie Jungen und Mädchen. Sprich, Mädchen sorgen ja letztlich mit diesem Verhalten dafür, dass sie eben nicht entdeckt werden, sondern dass man, ich sage jetzt einfach mal, hohe Leistung, gute Noten in der Schule darauf zurückführt. Der Klassiker, da hat sie aber fleißig gelernt. Ja, oder das, was du, Cord, auch schon mal gesagt hast, dass insbesondere in den ersten Jahren Mädchen immer gern so ein Vorteil attestiert wird, der sich scheinbar, ne, durch den Lehrkörper bedingt daraus speist, dass Mädchen ja so schön in einer Bank sitzen, abwarten und auch schön das tun, was man ihnen sagt. Und dann hat das ja auch was von selbsterfüllender Prophezeiung, so nach dem Motto, die macht das jetzt halt hier, weil das ein fleißiges Mädel ist. Fleiß impliziert, aber da habe ich für gelernt, da habe ich für geübt. Und der Leidensdruck, wie würdest du sagen, findet im Innen statt, ne? Also wenn es eben
Ja,
gar nicht
bin ich bei
geübt.
dir. Ich glaube aber tatsächlich, merke ich gerade, während ich dir so zuhöre, wir haben gedacht, wir müssten mal echt eine eigene Folge machen, weil da gibt es so viele Faktoren, ne, die da so einen Einfluss drauf haben. Wenn ich nur allein denke, also wenn ich nur mein Umfeld nehme, was ich bisher erlebt habe, würde ich sagen, ich hatte nur schlaue Frauen um mich herum. Und also die Männer waren eher die, die so keinen Bock hatten oder eher, also wirklich deutliche Diskrepanz, also wirklich ein Unterschied. So, ne? Und auch, dass die Mädchen tatsächlich, also das ist auch so plakativ, wird das immer im Volksmund auch so gesagt, dass die Frauen immer weiter sind als die Männer vom Lebensalter her dann. So, ne? Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch bestätigen kann, also an vielen Stellen, ne? Also wenn ich das so beobachte in meinem Umfeld. Aber das ist jetzt rein nur subjektiv von mir interpretiert, damit will ich keine allgemeine Aussage treffen. Deswegen glaube ich, wir machen da auf jeden Fall nochmal eine Folge zu, um das ein bisschen, sagen wir mal, weiter, größer und übersichtlicher aufzubereiten, ne? Aber spannend, trotzdem wichtig, was wir jetzt hier alles sagen.
Ja, ich finde, es ist insofern wichtig, noch einmal die Frage an dich, dieses überangepasst sein, ne? Also dieser Leidensdruck, der ja vielleicht erst gar nicht sich als, ja, das Wort hört sich jetzt so groß an, aber so, ich glaube, das Kind braucht ja vielleicht eine Zeit, bis es Druck empfindet oder Leidensdruck empfindet. Aber die Frage an dich, wie bist du als Kind, als begabtes Mädchen damit umgegangen? Vielleicht schneller zu sein, schneller fertig zu sein? Stichwort unterfordert zu sein.
Bei mir war es wahrscheinlich auch so eine Kombination aus, ja klar, meine Hochbegabung, die war einfach schon damals da. Ich konnte schon vor der Schule lesen und schreiben, so der Klassiker. Bin dann blöderweise erst mit 7 eingeschult worden, weil damals hat man das so gemacht. Da wurden die Kinder tendenziell eher spät eingeschult.
Genau.
Und auch aus dem Umfeld meiner Eltern, da gab es so Sonderpädagogen und Leute, die halt mit behinderten Kindern auch gearbeitet haben, die haben alle gesagt, gönn dem Kind noch ein Jahr, das Kind soll Kind sein, schul dich später ein. Und so passierte das dann, dass ich mit Hochbegabung erst mit 7 eingeschult wurde, obwohl ich schon alles konnte. Damals haben mir meine Eltern erst Jahre später erzählt, dass unsere Grundschullehrerin hatte uns zweimal angeboten, eine Klasse zu überspringen. Haben meine Eltern damals auch abgelehnt, weil ich war dann da integriert, ich hatte da meine Freunde, die waren froh, dass alles gut lief. Also hat man mich einfach in der Klasse gelassen. Und ja, also
Kurz, wenn ich reingehe, bist du gefragt worden oder hast du das schon erfahren?
in der Situation als Kind nie gefragt worden, erst später haben mir meine Eltern das erzählt.
Wollte ich auch nur, ja, okay.
Ja, war vielleicht auch so der Zeit geschuldet. Meine Eltern haben natürlich alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Natürlich wollten die das Beste für mich und die dachten halt, das Beste für mich wäre einfach, wenn ich in der Klasse bleibe, weil, und da komme ich jetzt auf das Thema, ich war ein sehr ruhiges, stilles, zurückgehaltenes Kind. Ich habe selten gesagt, was ich denke, was ich wollte. Erst auf mehrmaliges Nachfragen habe ich dann oft erzählt, was mich eigentlich bewegt hat. Das heißt, kaum einer hatte so eine Einsicht in mein Innenleben, ne? Ich habe das alles mit mir selbst ausgemacht, und habe das dann einfach so hingenommen und ja, ertragen ist das vielleicht das falsche Wort, weil ich habe die Schule eigentlich immer als sehr positiv in Erinnerung. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe da gerne gelernt. Ich hatte da Freunde. Aber ich habe mir dann tatsächlich immer, wenn ich was gut gemacht habe, hat man bei uns einen Stempel ins Heft bekommen. Habe ich einfach meine Stempel gesammelt und war glücklich damit, ne? Ich habe immer einen Stempel bekommen unter meiner Aufgaben, weil ich das anscheinend immer gut gemacht habe. Ja, also das war dann so meine Art, damit umzugehen. Ich habe mir dann einfach, ich habe das gemacht, was ich machen konnte und habe dafür dann positives Feedback bekommen. Aber nicht, weil ich so viel geleistet hatte, weil für mich war das ja alles einfach, ne? Ich habe mich da nie angestrengt. Ich habe auch nie gelernt, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe nie was für die Schule getan und war eigentlich immer gut. Und habe das dann so als positiven Ausgleich dazu genommen, dass ich mich komisch und anders gefühlt habe, glaube ich. So habe ich das dann irgendwie ausgeglichen, ne? Aber ja, ich war einfach, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen extrovertierter gewesen, hätte es vielleicht auch einfach mehr Probleme in der Schule gegeben, dann wäre es aber vielleicht auch früher aufgefallen, ne? Das weiß man jetzt im Nachhinein nicht, aber ich war einfach immer sehr still und habe das nie nach außen getragen, was mich eigentlich bewegt hat.
Ja, genau so ist das einfach, ne? Das hast du gerade sehr gut umfasst und ich kann noch einen draufsetzen. Ich habe immer gedacht, ich bin ja letztlich dumm, ich kann ja noch nicht einmal lernen. Aber ja,
Ja,
also
das kam dann später bei mir tatsächlich, ne? Also ich sag mal so
ich.
Mittelstufe, Oberstufe, wo man dann tatsächlich doch ein bisschen was lernen musste. Das konnte ich dann aber nicht. Ich wusste gar nicht, wie Lernen geht, weil ich habe ja nie was getan und war immer gut. Und dann auf einmal sollte ich was tun und lernen und das ging nicht. Und dann hatte ich tatsächlich auch mal Dreien und Vieren. War für mich ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Gefühl. Und da war dann auch der Moment, wo ich dachte, du bist gar nicht so schlau, ne? Ich meine, du kommst hier gerade so durch, sei froh, dass du nicht irgendwie schon wieder eine 4 geschrieben hast. Das war eine harte Zeit für mich damals, ne? Also als ich dann gemerkt habe, so, ah, das läuft jetzt doch nicht mehr so.
Und ich finde auch an der Stelle noch einmal darauf zurückkommt, was du gerade gesagt hast. Ich habe vieles mit mir selbst ausgemacht und das war natürlich in der Mittelstufe schon völlig normal für dich, das alles mit dir selbst auszumachen. Also bei mir war es jedenfalls so, da hat man ja mit niemandem mehr drüber geredet, so von wegen, jetzt schreibe ich plötzlich aufgrund Vorgehens wie gestern nur noch Dreien oder vielleicht sogar mal eine 4, obwohl es ist doch nichts anders wie gestern. So habe ich immer gedacht und genau wie du mit mir selber, also sozusagen in der eigenen Thunfischsoße schwimmen, ne, denken, oh, bist du doch nicht so schlau, wie du glaubst. Irgendwann lief es dann wieder. Bei mir war es tatsächlich so, in der Oberstufe lief es plötzlich wieder erstaunlich gut, obwohl ich mich nicht wirklich geändert habe. Und dann habe ich nur gedacht, ja, schön, Glück. Also, wenn man überhaupt darüber nachgedacht hatte. Ich sag mal, ich war rundheraus einfach eine sehr gute Schülerin und habe die Schule geliebt. Von daher, verzeihen. Der Vorteil ist nicht.
Alles gut, nein, alles gut. Ich kann euch das alles gönnen, nur für mich war das nicht so.
Okay, ja, schade, ne? Weil bei mir ist es genau wie bei dir, Birgit. Also bei mir, die Schule, ich habe die immer in positiver Erinnerung. In der
Ja,
Mittelstufe
schön.
lief es nicht so gut, aber tatsächlich in der Oberstufe dann auch wieder besser.
Ja.
Komischerweise, ich weiß noch, dass ich fürs Abi, ich lag dann irgendwie im Garten meiner Eltern in der Sonne und habe so einmal den Ordner durchgeblättert und das war meine Abiturvorbereitung, ne? Also ich kann nicht sagen, dass ich da was für gelernt oder was für getan habe.
Ich bin mit
Trotzdem.
dem Abi nach Amsterdam gefahren.
Ja, genau. Also so vom Aufwand her ist das dann wahrscheinlich ähnlich. Nichts getan und trotzdem ganz gut durchgekommen. Ne? So war das bei mir den Großteil meiner Schulzeit. Ne?
Ja, und trotzdem ist es ja eben wichtig. Ich meine, sollten uns Leute zuhören, die ja jetzt, sagen wir mal, von dem Thema nicht so viel Ahnung haben, die denken ja vielleicht, meine Güte, was erzählen die da? Aber ich finde, genau all das bildet eben Hochbegabung ab, wenn du, und das gilt ja für dich wie für mich gleichermaßen, überhaupt nicht weißt, was mit dir los ist. Dieses seltsame Fühlen in sich, dass da was unstimmig ist. Mal läuft's gut, mal läuft's schlecht. Und man in diesen Erklärungen eben nur auf das eigene Wissen, kann man ja sagen, angewiesen ist und sich eben darüber nicht offen austauschen kann und dadurch keine wirklich valide Auskunft bekommt, die also auch Bestand hat, kann das nicht anders ergehen, so dass man eben, für mich war das alles immer so mit so einem Glück und irgendwie hast du Glück gehabt, kommst anscheinend mit dem Lehrer gut klar oder er kann den Stoff gut vermitteln. Also für mich war immer klar, ich bin die Empfangende und das hängt alles davon ab, wie man es mir präsentiert.
Ja. Das hatte ich auch mal das Gefühl, dass mein Erfolg immer von den äußeren Faktoren abhängt und gar nicht von mir. Ne? Ich hatte nie das Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass wenn ich mehr tue, ich auch bessere Noten schreibe.
Genau.
Gab's einfach nicht.
Weil das war für dich, liegt das daran, weil du sagen würdest, das war für dich klar, also wenn du willst, kannst du das so? Weißt du, die Not, also diese Not meine ich jetzt, ne?
Ja, es gab wahrscheinlich auch Zeiten, wo ich dachte, ich müsste dann. Obwohl ja, jetzt wo du sagst, konkret kann ich dir ein Beispiel nennen. In der Oberstufe, in der 12. Klasse, ne, wo es dann auch darum ging, dass die Noten langsam ins Abitur mit einfließen, in die Abiturnote, in Religion. Im ersten Halbjahr, ich hatte überhaupt keinen Bock. Ich saß neben einem Mädel, die fand Rallye total blöd und hat mich da so ein bisschen zum Anti-Sein angestiftet sozusagen. Wir saßen dann immer destruktiv in der letzten Reihe und haben alles boykottiert. Natürlich stand ich dann im ersten Halbjahr irgendwie 4 und dann habe ich gemerkt, oh, das ist aber blöd, ne? Wenn das ins Abitur reingeht und habe mich dann mal ein bisschen beteiligt, wirklich nur ein bisschen und stand auf einmal 1. Und da, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, oh, ja, guck mal, du kannst es ja doch positiv beeinflussen. Und deswegen, genau wie bei dir in der Oberstufe, lief es dann auf einmal wieder ein bisschen mehr, weil ich gemerkt habe, erstens, es ist doch wichtig, dass man so ein bisschen was tut für die Abiturnote, damit man später mehrere Optionen hat. Und aber auch einfach, dass es ein schönes Gefühl ist, wenn man sich ein bisschen beteiligt und dafür dann auch belohnt wird mit einer guten Note, ne? Also das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich kann wirklich was dazu beitragen, ne?
Ja, spannend. Okay. Genau das meinte ich übrigens, genau diesen Aspekt. Ja.
Ja, es ist ja nun einfach so, ich sag mal, um noch einmal wirklich darauf zu gehen, was es eben bedeutet, nicht auffallen zu wollen, ne? Ich meine, du wirst ja sicherlich Freundinnen gehabt haben, die auch ganz gute Schülerinnen waren, oder war das sehr divers bei dir gewesen?
War ein bisschen gemischt. Ich hatte eine Freundin, die war genauso gut wie ich eigentlich. Und dann hatte ich ein paar Freundinnen, die eher so im Dreier-Vierer-Bereich waren. Ja, das war bunt gemischt, sage ich mal, ne? Ich bin mit allen klargekommen, und hatte einfach unterschiedliche Freundinnen, ne?
Als du jünger warst, wäre jetzt so eine interessierte Frage von mir, wie hast du da wenn du überhaupt über Intelligenz oder Klugsein nachgedacht hast, hast du das an Noten ausgemacht? Würde mich interessieren. Oder hast du damals schon als, sagen wir mal, junges Mädel intuitiv gespürt, das hat mit Noten wenig zu tun? Das ist eine interessante Frage für
Ja,
mich.
eigentlich habe ich schon immer Intelligenz an Noten festgemacht, aber nur bei anderen, nicht bei mir selber. Bei mir selber, ich wusste ja, ich habe nichts dafür getan und ich habe trotzdem eine Eins. Irgendwie passt das nicht so zusammen und ich habe mich selber trotzdem nicht als intelligent angesehen, obwohl ich oft die Einsen hatte. Bei anderen aber schon. Wenn andere eine Eins geschrieben haben, habe ich gesagt, oh wow, bist du aber echt schlau. Das habe ich mir aber selber nie zugestanden, komischerweise. Das ist ganz interessant, ne? Warum man das so macht.
Ich hätte noch eine Frage dazu,
Ja.
bezüglich deiner Familie. Würdest du sagen, ist in deiner Familie denn so jemand nachgesagt worden oder von deiner Wahrnehmung her so von dir aus so eingestuft worden als, oh, der ist aber auch relativ so, ne, so differenziert oder den kannst du fragen, wandelndes Lexikon oder das und das, weißt du so?
Ja, trifft auf beide meine Eltern zu. Mein Vater ist, der weiß alles, ne? Wenn wir mit dem Trivial Pursuit gespielt haben, wir haben zu dritt, meine Mutter, meine Schwester und ich, gegen meinen Vater gespielt und er hat trotzdem gewonnen. Der wusste einfach alles. Und das war
Okay.
aber auch immer klar, dass mein Vater sehr schlau ist und einfach viel weiß und auch gerne Wissen anhäuft. Bei meiner Mutter, die ist ja Koreanerin und ist damals mit 20 nach Deutschland gekommen. Es ist die einzige Asiatin, auch die ich bis heute kenne, die perfekt Deutsch spricht, ohne Akzent, grammatikalisch einwandfrei. Das hat man, glaube ich, irgendwie nie so als Leistung gesehen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist eine extreme hohe Leistung. Und jetzt, wo ich das Ergebnis hatte und das meinen Eltern mitgeteilt haben, sagten mir beide, ach ja, also meine Mutter sagte, sie hätte ein IQ von 134. Mein Vater sagte auf einmal, ja, ich habe ja auch ein IQ von über 135. Und ich saß da so und dachte so, also ihr seid beide hochbegabt und ich erfahre das jetzt erst. Und keiner von euch ist auf die Idee gekommen, dass eure eigenen Töchter vielleicht auch hochbegabt sein könnten. Weil
Also
normal, ne? Also für
das
uns
ist mir mal mit
ganz.
der Klientin passiert und da kann ich auch nur sagen, das ist genau das Gleiche gewesen. Der habe ich dann auch gesagt, ich vermute da eine Hochbegabung. Und die ist auch nach Hause gegangen und hat das ihren Eltern erzählt und hat genau das Gleiche passiert, was du gerade sagst. Also jetzt wohl nur einseitig, aber der Vater hat sofort gesagt, ja, bin ich auch. Muss ja schon sein. Und die ist auch vom Hocker gefallen, also diese Frau. Die hat einfach gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die war übrigens ganz anderer Fall, jetzt sagen wir mal gelagert als bei dir und mir, Dora, die war eben keine gute Schülerin. Und die sagte dann, ne, ich sag mal, die war Anfang 20, als wir zusammen gearbeitet haben, und die sagte dann sofort, das hätte mir aber mit Sicherheit geholfen. Ne? Und so, vor dem Hintergrund des Wissens, was ist da überhaupt das Thema? Macht es eben einen großen Unterschied aus, dass man dann eben auch eher nachfragt, wie kann das denn jetzt hier sein, wenn ich doch einerseits, denn das, ich finde, da kommen wir ja in diesen wunderbaren Bereich der Logik, ne? Und das ist ja einfach den Hochbegabten allgemein, ne? Das ist einfach deren hervorstechendste Eigenschaft, wenn das so ist, wie kann das dann? Und dass man auch selber verstehen will, was läuft hier gerade schief, ne? Und wie kann das, ne? Wie kann man das halt auch auflösen und damit dann auch einfach erkennen, dass eben Lernen nichts mit Intelligenz zu tun hat, sondern schlichtweg Handwerkszeug ist, ne?
Ja, definitiv.
Und ja, sag ruhig, du wolltest gleich was sagen.
Da haben wir schon wieder so einen Hirnfurz, ne?
Ja, alles gut, na, alles gut, alles gut.
Ich
Na,
wollte
lass.
gerade warten, was du sagst, und dann
Also,
in dem
okay.
Moment war der Gedanke irgendwie schon wieder weg. Tut mir
Oh
leid.
nein, sorry, sorry. Ja, also ich wollte im Grunde genommen nur nochmal das, was mir wichtig ist, nochmal zusammenzufassen, weil der Aspekt ist, den fand ich jetzt hier mit als eine der wichtigsten Aussagen neben deiner individuellen Geschichte, was jetzt, sagen wir mal, auch vielleicht für jeden Hörer ganz wichtig sein kann, auch was dein Appell ja war, dass wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie anders und man weiß nicht, ob es vielleicht was mit Hochbegabung oder dem Bereich zu tun haben könnte, lieber mutig sein und sagen, ich gehe der Sache nochmal nach. Und wenn ich jetzt schon in einer Familie bin, wo vielleicht schon Personen getestet sind oder wo es bekannt ist, da, dass wir da nochmal, sonst bitte Zora, korrigier mich, wenn du es anders wahrnimmst, ne? Aber so wie ich bei dir auch raushöre, bist du jemand, der ganz klar sagt, ich finde es gut, wenn ich das weiß, also wenn das weitergegeben wird. Und das sehen wir genauso, dass das an der Stelle entsprechend sogar entlasten kann, weil man dieses Alientum oder Anderssein oder bestimmte Aspekte dadurch ganz anders für sich erfassen und begreifen kann.
Auf jeden Fall, bei mir war es so. Ich bin aber auch jemand, der immer gerne weiß, warum ist etwas so. Ne? Ich möchte immer gerne den Grund und die Ursache wissen. Es gibt vielleicht auch Leute, auf die das nicht zutrifft, die vielleicht eher alles in Frage stellen, was sie in ihrem Leben gemacht haben, wenn sie dann die Diagnose Hochbegabung bekommen, ne? Die dann hinterfragen, warum war ich so schlecht in der Schule oder warum habe ich nicht dieses Studium gemacht, wenn ich doch hochbegabt bin, hätte ich doch alles machen können, die vertanen Chancen. Das hatte ich zum Glück nicht, weil ich dann doch relativ gefestigt war in meinem Selbstwertgefühl und meinem Lebensweg, das war alles okay. Aber es gibt sicher Leute, für die diese Diagnose auch irgendwie ein schwieriger Schritt ist, weil man so alles hinterfragt, was man in seinem Leben gemacht hat. Ne, da muss man halt sich vorher darüber im Klaren sein, ob einem das eher schadet oder was Positives ist, genau.
Ja. Aber würdest du nicht sagen, dass es auch so ein bisschen, also wäre jetzt so mein Gedanke dazu, dass das ein bisschen davon abhängt, was ich mit dem Konzept dann verbinde? Also wenn ich da jetzt direkt so eine Erwartung habe, so jetzt muss ich auch dann abliefern oder dann ist das so und so, weißt du, dann kann ich das verstehen, weil dann kann das Druck machen, dann kann das auch eventuell mich extrem verunsichern. Aber wenn ich jetzt erstmal nur als eine Art Erklärung für bestimmte Kausalitäten aus meiner Vergangenheit, aus meinen Gedanken, aus meinen vielleicht auch Ansichten mir erstmal das quasi erschließt, ist das ja erstmal sowas wie eine Erkenntnis, ich würde mal sagen, erstmal nur der Bereich der Erkenntnis, ohne jetzt daraus vielleicht sofort eine Erwartung zu schlussfolgern.
Ja, definitiv. Also der Teil war für mich einfach der herausragendste, nämlich, dass ich eine Erklärung dafür hatte, dass ich mich mein ganzes Leben anders gefühlt habe. Ja. Das war für mich einfach so ein Befreiungsschlag, kann ich sagen. Und das hat mir einfach so viel Kraft und positiven Ausblick irgendwie gegeben. Das war für mich einfach Gold wert. Ne? Und hätte ich das nicht gehabt, ich wäre wahrscheinlich für den Rest meines Lebens, wäre immer so ein kleines bisschen gewesen, was unzufrieden gewesen wäre. Ne? Ja. Das war einfach Gold wert für mich. Ne? Was du sagst, das mit der, was man dann aus seiner Begabung macht, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Also wie man sein Potenzial irgendwie nutzt, da kann ich sagen, ich habe es gut genutzt. Vielleicht nicht alles, aber so, dass ich zumindest zufrieden bin. Und von daher musste ich mir da jetzt keine irgendwie Vorwürfe machen, was ich in meinem Leben hätte anders machen können. Aber gerade dieser Bereich, dass es für mich einfach eine Erklärung war für mein Innenleben und wie ich mich in der Welt gefühlt habe, das war ganz, ganz viel wert.
Ja, ne, ich habe mal direkt so ein Bild, ne, vor Augen. Das ist so, wenn ich in Ferrari bin, ja, kann ich ja trotzdem mal Brötchen holen fahren, ne, um die Ecke. Also so nach dem Motto, ne? Ja, oder?
Ja, ja, absolut. Ja,
das ist doch vollkommen in Ordnung.
Ne? Ja.
Mal unabhängig
von der. Ne? Stundenlang damit verbringen, irgendwas total Stupides zu machen, irgendwelche Knoten aus dem Wollknäuel aufzulösen. Total blöd, ne? Aber das mache ich total gerne tatsächlich.
Siehst du?
Ja, ist aber wahrscheinlich meditativ oder wie auch immer.
Ja, ja, absolut. Ne? Ah, absolut. Über den Kopf entspannen.
Ja.
Richtig. Ja, ja, und das ist eben das, ich meine, das Thema ist ja sehr individuell, immer wieder anders, ne? Auch das überangepasst sein wird ja auch von jedem Mädchen, jeder Frau oder auch Männer, Jungs haben das ja in Teilen auch. Es wird ja eben nur als Eigenschaft eher an das weibliche Geschlecht geknüpft. Und trotzdem kann man ja einfach sagen, es ist immer wieder individuell anders. So wie du das gerade auch sehr gut aufgedröselt hast, dass du eben sagst, wenn du zurückschaust, du hast nicht den Eindruck, du schaust jetzt auf, wer weiß, wie viele verpatzte Chancen. Es ging jetzt darum, in dir noch etwas rund zu machen, ganz zu machen, ne? Sozusagen für deine Selbstwirksamkeit, für deine, ich sag mal, vielleicht künftigen Entscheidungen, ne, irgendwann in ein paar Jahren als Frau in den mittleren Jahren Entscheidungen zu treffen und zu denken, wenn ihr jetzt sagt, wie, in dem Alter machst du das und das und du denkst, hey, für mich ist das völlig okay und ich erlaube mir das, weil ich einfach bei mir bin. Und das ist eben so dieses vielleicht winzige Quäntchen, das eigentlich jetzt gar nicht so großartig rausgehängt ist, aber doch so wahnsinnig wichtig ist. Also das darf ich einfach sagen, auch wenn es jetzt eben nicht ein dramatischer Lebensweg ist, auf den man zurückguckt, und trotzdem hat es so viel heilende Kraft, dieses bisschen, ich erlaube mir, die zu sein, die ich bin.
Und ja, wenn man sich vorstellt, dass man sein Leben lang irgendwie angepasst war und nicht genau die Person sein konnte, die man eigentlich ist, was das für eine Einschränkung auch ist, ne? Das wird mir jetzt erst so langsam klar. Und wie ich schon gesagt habe, rückblickend erklärt sich vieles dadurch. Auch irgendwie Probleme, die ich mit mir selber und mit anderen Menschen in meinem Leben hatte. Da gab es immer ganz viele Situationen. Eigentlich jede Art von Beziehung war irgendwann auf irgendeine Art und Weise schwierig, sei es jetzt mit Männern, also Partnerschaft, oder auch mit Freunden und Freundinnen. Auf irgendeine Art und Weise wurde es immer irgendwie an einer Stelle kompliziert. Und ich konnte mir das nie so ganz erklären. Und das Einzige, was bei allen gleich war, war halt ich, ne? Also ich war anscheinend irgendwie das Problem, dass es in allen meinen Beziehungen in meinem Leben schwierig war. Und natürlich prägt einen das auch so ein bisschen. Man denkt halt irgendwie, das stimmt doch was mit mir nicht. Was ist denn nur los mit mir? Warum habe ich immer wieder die gleichen Probleme? Und jetzt kann ich sagen, ja, es ist nicht nur alles Persönlichkeit, es ist auch einfach so ein bisschen, ja, das Gehirn, das oder ne, also einfach diese Hochbegabung, die einem da manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Und wenn man das weiß, dann kann man ja damit anders umgehen, so ist zumindest mein Denken, ne? Also natürlich lösen sich nicht mit der Diagnose alle Probleme, die man hat, in Luft auf, ne? Das sind ja irgendwie Strukturen, die sich seit Jahren so eingeschlichen haben, gerade in meiner eigenen Familie. Aber ich oder auch mein Mann weiß jetzt, dass einige Sachen halt so sind, wie sie sind, und dass sie nicht aus Böswilligkeit heraus geschehen, sondern dass die Sora halt einfach so ist, ne? Und manche Dinge muss man dann halt einfach akzeptieren. Und ja, das war für mich eigentlich der größte Schritt an dieser ganzen Geschichte, dass ich auch selber akzeptieren kann, so wie ich bin, ne? Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich sagen, so ja, das ist okay, so wie du bist, ne? Das hatte ich halt vorher nie.
Ja.
Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste irgendwas verändern an mir, damit ich akzeptabel bin.
Mhm.
Das war das überwiegende Gefühl in meinem Leben. Ich müsste irgendwas an mir ändern, dass andere mich akzeptieren.
Ja, aber super, wenn das dadurch sich verändert hat, ne? Dass du das für dich integrieren konntest. Und ich gebe dir recht, natürlich gibt es auch vielleicht Personen, die sich dazu verleitet fühlen, dann das als Ausrede zu nutzen. Ah ja, komm, ich mir jetzt einfach nur hochbegabt, intelligent, bin ich einfach so. Ne?
Aber ja, das ist natürlich dann einfach faul, wenn man das so sagt. Ne? Das ist keine Ausrede,
genau. Wollte ich gerade sagen, das nochmal hervorzuheben, weil das eine, das schließt das andere nicht aus und umgekehrt. Ne?
Ja. Nee, aber was ich zum Beispiel damit meinte, ich habe ja zwei kleine Kinder, die sind 4 und 2, und es ist natürlich immer laut und trubelig in so einem Haus mit kleinen Kindern, und ich halte das zum Beispiel ganz schlecht aus, wenn mehrere Leute auf einmal reden, viel Krach auf einmal ist und dann zwei Kinder gleichzeitig von einem was wollen, das kann ich absolut schlecht, ne? Und mein Mann hingegen ist das absolute Gegenteil, der ist tiefenentspannt und der kommt damit total gut klar, während ich sofort irgendwie in die Luft gehe, ne? Wenn beide Kinder gleichzeitig was von mir wollen. Und jetzt kann ich sagen, so, ja, das liegt sicher auch so ein bisschen an Hochbegabung, auch Thema Hochsensibilität, ne, dass man einfach mit so vielen Sinneseindrücken gleichzeitig überhaupt nicht klarkommt. Ich versuche natürlich dran zu arbeiten, aber ich weiß jetzt halt, den Grund ist nicht, weil ich irgendwie ein schlechter Mensch bin oder eine schlechte Mutter, sondern ist einfach so, ne? Dann kann man halt daran anknüpfen und weiterarbeiten.
Ja, genau.
Genau, einfach, man findet eine Lösung. Ne? Ihr findet eben eure individuelle Lösung, genau auch in Bezug auf eure Begabung. Ne? Du hast es gerade so schön aufbereitet. Der ist tiefenentspannt, dem fällt das leicht an der Stelle. Und ihr setzt einfach eure Ressourcen so ein, wie ihr sie braucht, für eure private Familienlösung. Ne? Aber wichtig eben, um es rund zu machen, für euch beide stimmig mit dem Gefühl, ihr seid beide eben so richtig, wie ihr seid. Anstatt dass in dir, ne, schon wieder das Gefühl, ach, jetzt bin ich auch an der Stelle nicht gut genug, sondern so weiß man einfach, woher es kommt, und kann es akzeptieren, sein lassen.
Ja. Absolut. Also ich hatte mir auch immer Vorwürfe gemacht, dass ich nicht so die perfekte Mutter bin und nicht alles, was so dazugehört, dass ich mich nicht irgendwie stundenlang mit meinen kleinen Kindern beschäftigen konnte. Das fand ich halt komisch. Ne? Warum war das so bei mir? Jetzt habe ich so ein bisschen auch eine Erklärung dafür, und es ist jetzt okay, wenn mein Mann mehr mit den Kindern macht als ich. Das ist ja normalerweise, wird erwartet, dass die Frau mal alles regelt, was die Kinder anbetrifft. Und mein Mann ist da einfach viel entspannter und kann das viel besser. Und es ist irgendwie für alle besser, wenn mein Mann einfach mehr davon macht und ich darf vorher mehr
Ja,
andere Dinge, die im
ja,
Haushalt
ja,
anfallen, ne? Ich liebe zum
genau.
Beispiel Wäsche machen und so. Das hat sich bei uns einfach so automatisch so ein bisschen so aufgeteilt und das ist auch gut, ne?
Gut,
Also ich
echt
habe
gut.
da jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich nicht die Mutter bin, die so in den Medien immer so gewünscht wird. Das bin ich halt einfach nicht, aber das weiß ich auch so ein bisschen, woran es vielleicht liegt, dass ich schnell überfordert bin. Und komme aber jetzt auch damit klar, ne? Ich habe mir lange Vorwürfe gemacht, aber jetzt bin ich da eigentlich ganz friedlich angekommen, sage ich mal, in meiner Rolle.
Also könnte man ja sagen, ich sage jetzt mal so zum Ende kommend unseres Interviews, dass du sagen würdest, es ist dir mit der Testung als ersten großen Schritt für dich gelungen, aus dieser Überanpassung rauszukommen, ne? Denn was du gerade ja jetzt so gesagt hast, finde ich nochmal sehr wertvoll und wichtig, was du über, ne, eine junge Mutter von zwei kleinen Kindern gesagt hast, vor dem Hintergrund Berufstätigkeit, Erwartungshaltung, auch mediale Aufbereitung des Mutterbildes, des aktuellen Mutterbildes. Würdest du sagen, das hat dich wirklich befreit, ne? Also von viel mehr als jetzt einfach nur dem inneren Druck, sondern auch von diesen Bildern oder den Rollenbildern, die ja so erwartet werden, ne? Genau.
Definitiv. Also das kann ich zu 100% sagen, dass mich diese Diagnose eigentlich von allen Erwartungen, die Gesellschaft oder die ich gedacht habe, dass die Gesellschaft sie an mich hat und auch meinen eigenen Erwartungen, dass ich mich davon wirklich vollkommen lösen konnte und jetzt einfach mir erlaube, meinen eigenen Weg zu gehen und dass das auch okay ist, ne? Man muss jetzt nicht irgendwie total egoistisch werden und sagen, ich bin hochbegabt, alles muss sich nach mir richten. Im Gegenteil, sondern ich weiß jetzt einfach, woher es kommt und wie gesagt, kann damit so meinen Frieden finden und ich glaube, seit die Diagnose da ist, geht es uns als Familie auch einfach viel besser. Es ist schon entspannter geworden,
Ja,
ne?
glaube
Ja, es war einfach für uns so ein Glücksfall, sage ich mal, dass das sich jetzt so gefügt hat. Und von
ich.
daher, wenn jemand genauso Probleme hat wie ich oder sich irgendwie anders fühlt, komisch fühlt, vielleicht auch in seinem Umfeld irgendwie Leute hat oder in der Familie, die irgendwie vielleicht in Richtung Hochbegabung gehen, einfach testen lassen. Und wie gesagt, es erklärt oft vieles und kann einem auch helfen, seine eigenen Probleme zu bewältigen. Zumindest bei mir war es so.
Hammer. Schönes Schlusswort.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Man könnte noch stundenlang weiterreden. Das ist echt verrückt, ne?
Sehr schön. Vielen Dank für deine
Ja,
Zeit.
vielen Dank.
Wir wünschen dir alles Gute auf deinem bisherigen Weg. Liebe Grüße an die Familie und für unsere Zuhörerinnen. Bis zum nächsten
Ja,
Mal.
bis zum nächsten Mal, ne?
Tschüss.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.